Ja, ihr Lieben, ich möchte gerne aus dem Buch des Propheten Jeremia, Kapitel 29, möchte ich gerne die Verse 11 bis 14, 11 bis 14 vorlesen, oder 14a. Okay, Jeremia 29, 11 bis 14a. Da heißt es, ein prophetisches Wort aus dem Munde Gottes, er sagt, denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir. So werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden. Dann geht's noch weiter, ein paar Verse. Aber soweit einmal. Ihr Lieben, dieses Wort aus dem Propheten Jeremia ist ein Wort, das ausgesprochen herausfordernd ist. Also ich empfinde es als eine unglaubliche Herausforderung, dieses Wort. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Herausforderungen, die in diesem Wort stecken, sehen und annehmen. Dieses Wort ist gesprochen zum Volk Israel in einer bestimmten Situation. Israel befindet sich gerade in Exil, also in Gefangenschaft, in der babylonischen Gefangenschaft. Und es ist in einer Situation, wo es sich danach sehnt und ausstreckt, dass es wieder befreit wird aus dieser Situation. Und sie sind in einem Zustand gerade, wo sie schier verzweifeln, weil sie nicht wirklich eine Lösung für dieses Problem kennen. Sie wissen nicht, wie Gott reagieren wird. Sie wissen nicht, ob er sie vergessen hat. Sie wissen nicht, ob er überhaupt ihr Geschick ändern wird. Sie sind in einem Zustand, wo sie keine Antwort, keine Lösung, keinen Ausweg sehen. Und in dieser Situation schreibt der Prophet Jeremia einen Brief an die Gefangenen in Babylon. Also dieses ganze Kapitel 29 ist ein Brief, den der Jeremia an die Gefangenen in Babylonien schreibt. Und er schreibt ihnen auch in ihrer Situation, also genau in ihre Situation hinein und in den paar Versen davor, da schreibt er zum Beispiel auch, auch wenn ihr keine Lösungen findet und keine Antwort bekommt im Moment, hört nicht auf die Propheten in eurer Mitte. Also hier sind gemeint falsche Propheten. Hört nicht auf falsche Propheten, und zwar gemeint in diesem Sinne, die euch irgendwelche schnellen, raschen Lösungen anbieten. Und er sagt dann weiter, und hört nicht auf eure Träume. Also in dem Sinne, hört nicht auf eure Träume, in denen ihr sich eure Wünsche manifestieren, was ihr gerne hättet, wie Gott sozusagen jetzt eingreifen sollte. Und dann anschließend schreibt er dieses Wort. Gott sagt, ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Ihr Lieben, Ich denke, das ist ein Hintergrund, mit dem wir uns auch in manchen Situationen unseres Lebens identifizieren können. Situationen, wo wir ganz dringend Hilfe benötigen. Wo wir eine offene Türe suchen. Wo wir eine Lösung anstreben. Wo wir eine Antwort erwarten. Und sie kommt nicht. Und es nimmt sozusagen die Spannung in unserem Herzen zu. Hat Gott uns vergessen? Wird er nicht antworten? Was ist die Lösung dieses Problems oder dieser Not? Wir brauchen es so dringend. Die Zeit läuft davon. Wir brauchen es so dringend. Und das lässt sich auf viele, viele Situationen in unserem Leben übertragen. Und ich denke, dass dieses Wort, das dann Gott spricht, mitten hinein in die Situation des Volkes Israel, ein wunderbares Wort ist, das auch für diese Situationen in unserem Leben eine absolute Gültigkeit hat, aber eine ganz große Herausforderung darstellt, ihr Lieben. Es klingt so, wie man halt von Gottes erwartet, ja, dass er was, wie er etwas sagt, aber im Grunde genommen ist das, was er sagt, eine unglaubliche Herausforderung. Das liegt mir am Herzen, das irgendwie herauszuformen. Diese Herausforderung, die mit diesem Wort gemeint ist. Das Erste, was Gott sagt, es ist formuliert ein wenig eigenartig, denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Was er damit sagen möchte, ist zunächst einmal das Wort Gedanke. Das hebräische Wort Gedanke, das lässt sich auch übersetzen mit dem Wort Plan. Ich kenne meinen Plan, den ich für euch habe. Und das sagt er in einer Situation, wo die Menschen, denen er sagt, den Plan nicht kennen. Eine Herausforderung. Ihr Lieben, die Herausforderung in solchen Situationen, wie ich sie geschildert habe, ist, dass wir uns von Gott sagen lassen und es auch glauben, wenn Gott sagt, ich habe immer einen Plan für jede Situation in deinem Leben. Auch wenn es so ausschaut, wie wenn nichts passiert, nichts geschieht, es läuft die Zeit davon, ich habe immer einen Plan. Ihr Lieben, das ist wirklich herausfordernd. Und wenn man in Situationen immer wieder mal kommt, wo man so dringend auf eine Antwort, auf eine Lösung angewiesen ist, wie oft sagen wir das zueinander, ich höre den Herrn nicht, ich weiß nicht, was ich tun soll, es läuft bei der Zeit, morgen ist ein Termin, ich weiß nicht, wie es gehen soll. Und wir strecken uns aus danach, so wie auch das Volk Israel, ja, einigermaßen verzweifelt ist auch in dieser Gefangenschaft. Und Gott sagt, ich habe immer einen Plan. Es gibt keine Situation in deinem Leben, in meinem Leben, wo Gott ratlos wäre. Das klingt so selbstverständlich, aber ihr Lieben, das ist eine unglaubliche Herausforderung, wenn ich in einer solchen Situation bin, das zu glauben, wo ich nicht weiß, aus und ein. Dann sagt er zu mir, ich bin nicht ratlos. Ich habe immer eine Lösung. Nun, die Sache, um die es hier geht, ist natürlich die, dass wir gerade in einer solchen Situation, wo es so dringend um eine Hilfe geht, kommen wir dann oft in der letzten Phase, es ist geradezu wie eine Zerreißprobe. Ich glaube, das kennt jeder in gewissen Situationen. Nämlich eine Zerreißprobe in dem Sinne, dass wir dann in solchen Situationen, da gehen ja unglaublich viele Gedanken durch unseren Kopf. Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Und die Hilfe kommt nicht. Die Türe öffnet sich nicht. was auch immer, um was es sich auch immer handelt. Und dann natürlicherweise fangen wir dann an zu greifen nach Möglichkeiten, nach irgendetwas, was vielleicht auch unser anderer geraten hat, was da zu tun ist. Oder nach den bestmöglichen Dingen, die uns halt jetzt noch übrig bleiben. Und wir greifen und greifen und wissen, das ist aber nicht die Lösung. Und ihr Lieben, das ist die Herausforderung in diesen Situationen. Zu glauben, wirklich zu glauben, er hat die Lösung, er kennt die Lösung. Ich kenne den Plan, den ich für dich habe. Dass uns das in dieser Situation ein wirklicher Trost ist, wo wir zerrissen werden innerlich, weil wir, ja, irgendwas muss passieren, irgendwas muss man tun, ja. Wer kennt das nicht? Das ist wirklich eine Situation, in der wir ja immer und immer wieder hineinkommen. Und ihr Lieben, und dann ist das Vertrauen so herausgefordert, wie in keiner anderen Situation zu vertrauen, dass er diese Gedanken, diese Pläne auch durchbrechen lässt. Und dann kommt noch etwas dazu, dass wir dann auch erkennen müssen, welche seine Pläne sind. Auch da kann man sich irren, weil wir vielleicht mit unseren Gedanken so fixiert sind auf irgendeine Lösung. Da braucht es dann noch Unterscheidung. Was ist denn sein Plan? Wenn ich jetzt nach dem greife, dann nach dem greife, dann nach der Lösung. Ihr Lieben, diese Herausforderung in dieser Spannung stellt uns Gott. Er nimmt diese Spannung nicht von uns weg. Oder er macht es nicht so, dass wir überhaupt nicht in eine solche Situation kommen, sondern wir kommen in diese Situation. Er lässt uns in diesen Situationen und er fordert uns heraus. Wirklich heraus. Es ist eine wirkliche Herausforderung. Ich glaube, jeder kann irgendwo in seinem Leben das auch irgendwo nachvollziehen. Aber Gott verstärkt dieses Wort noch, indem er etwas dazufügt. Er sagt, ich kenne die Gedanken, also ich kenne den Plan, den ich für dich habe. Ich habe einen Plan. Vertrau mir, ich habe einen Plan. Ich sage es noch einmal, das ist wirklich eine Herausforderung. Ich habe einen Plan für dich. Und dann sagt er noch dazu, Gedanken, also Pläne, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil. Meine Gedanken sind Gedanken des Friedens. Also, hier steht ja das Wort Shalom. Und dieses Wort Shalom ist ein Wort, das eine solche Bedeutungsfülle hat, wie kaum ein anderes Wort. Es ist nur ein Aspekt, der mit diesem Wort Frieden, aber was hier natürlich in diesem Zusammenhang gemeint ist, Shalom ist ein Ausdruck für umfassendes Wohlergehen. Ja, auch Heil. Wenn es heißt, betet für den Frieden Jerusalems, ist es nicht für den äußeren Frieden, sondern für das Wohlergehen und für das Heil Jerusalems. Das geht bis dorthin, dass wir beten, dass die Menschen Israels und Jerusalems ihren Messias erkennen. Das ist Shalom, ins Heil. Aber es geht auch, dass es äußere Wohlergehen. Also, was Gott hier sagt, ich kenne den Plan für deine Situation. Ich weiß ganz genau, was jetzt zu tun ist. Ich weiß es ganz genau. Ich bin nicht ratlos. Und das, was ich vorhabe in diesem Plan, ist, dass ich, wenn dieser Plan durchbricht, er dich hineinführt in einen Zustand des Shalom. Das heißt, Gott hat immer, wie auch immer die Lösung ausschaut, und das ist das Problem, dass wir nicht immer übereinstimmen mit der Lösung, die er dann gibt. Ja, aber das, worum es hier geht, ist, dass Gott sagt, das, was ich freisetzen möchte, ist ein Zustand des Shalom in deinem Leben. Nicht Unheil, sondern Shalom. Es wird dazu dienen, dass sozusagen hier ein umfassendes Wohlergehen in deinem Leben hervorgerufen wird durch das, was ich tue. Und das, was ich für dich tun werde, wie ich dieses Problem löse, ist gut. Das ist Wohlergehen. Shalom. Es ist gut. Es ist wohl. Aber ihr Lieben, da ist das Problem wieder. Das ist die zweite Herausforderung. Was für Gott gut ist, das ist nicht immer das, was wir als gut empfinden für uns. Das müssen wir unbedingt bedenken. Wenn wir nach den Antworten Gottes Ausschau halten, dann, dass wir uns auch dessen bewusst sind, da gibt es verschiedene Perspektiven, wie wir auf das Problem schauen und wie Gott auf diese Not schaut, auf dieses Problem. Und ihr Lieben, das weiß jeder von uns und das praktizieren wir ja auch alle, wo wir mit irgendwelchen Nöten konfrontiert sind, dann spielen wir eine ganze Reihe von Szenarien in unserem Kopf und unserem Herzen durch, wie wir die idealste Lösung für dieses Problem sehen. Und wir haben ideale Lösungen, auch wenn wir sie nicht herbeiführen können. Aber diese idealen Lösungen, wir wissen oft, dass diese idealen Lösungen nur durch ein Wunder geschehen können. Und wir gewarten genau dieses Wunder, das wir als die idealste Vorstellung für uns vornehmen. Und ihr Lieben, da liegt ein Problem. Weil sozusagen das, was dieser Shalom-Zustand, dieses Wohlergehen bedeutet, das ist etwas, was uns Gott in dem Durchbringen seiner Pläne erst offenbaren wird. Das ist oft nicht vorgegeben. Ihr Lieben, wir sind in einer solchen Abhängigkeit immer von Gott, dass wir nie uns von ihm so irgendwie trennen können und das alles verselbstständigen, sondern es ist immer abhängig von ihm. Für das so, für das so, für das so. Und es geht darum, dass wir seine Shalom, das, was er gut heißt, akzeptieren. Aber wenn wir es akzeptieren sollen, müssen wir es auch erkennen, dass es seine Lösung ist. Ihr Lieben, das sind Prozesse, die mit diesen Fragen zu tun haben, in die wir alle drinnen stehen. Und es ist gut, wenn wir uns darüber wirklich Gedanken machen. Es ist, wenn Gott sagt, ich habe einen Plan für dich und ich bin nicht ratlos und ich werde diesen Plan durchführen. Denn das Ende in Vers 14, Vers A, da steht nach alledem, ich werde dein Geschick wenden. Das ist die Zusage, die er dann nachher sagt, ja. Ich kenne meinen Plan und so und so und so und so. Und das ist ein Plan, der dich in einen Shalom-Zustand bringt. Und ihr Lieben, der Shalom-Zustand, das ist eben nicht immer die perfekte Lösung, wie wir sie ausgedacht haben. Und es zu akzeptieren, dass das, was Gott für uns als Lösung vorhat, die wir vielleicht gar nicht als eine gute Lösung empfinden, trotzdem von ihm anzunehmen, weil wir von ihm wissen, das ist seine Lösung. Wir kommen gleich darauf, noch zum Schluss, weil es steht dann, suchet mich. Und das heißt, suchet meine Lösung. Also auch ihn, aber ich komme gleich nochmal drauf. Aber ich will das nur vorwegnehmen. Es geht darum, dass wir nicht einfach automatisch erwarten, na Gott schon wird schon irgendwie etwas tun, sondern der Papa wird schon richten, so im besten Sinne, sondern da ist etwas dabei, wo wir uns auch darauf einlassen müssen. Das ist eine spannende Sache. Das ist eine herausfordernde Sache. Das haben wir nicht in der Tasche. Da ist etwas sozusagen, wo unser Boden ein wenig schwankt. Wir wissen nicht, wie Gott das jetzt herausführt. Und darum ist es so wichtig, ihr Lieben, dass wir diese zweite Herausforderung auch annehmen, auch wenn die Lösung, die er sozusagen vorhat mit uns, wenn sie nicht genau dem entspricht, wie wir uns das vorgestellt haben, dann ist es trotzdem wichtig, dass wir sagen, ja Herr, wir nehmen das Und dort, wo wir seine Lösung akzeptieren, entsteht Shalom. Dieser innere Frieden. Wir sind zufrieden, wie Gott uns führt. Das ist viel besser, als wenn wir die idealste Lösung selber irgendwie schaffen könnten durch irgendwelche Tricks oder irgendwelche menschlichen Möglichkeiten, die wir ergreifen. Und dann fügt Gott noch ein drittes dazu. Er sagt nicht nur, es sind Gedanken des Friedens, die ich habe für euch und nicht zum Unheil. Und dann sagt er, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Also er geht noch weiter und sagt, ihr Lieben, das, was ich am Plan für dich habe, auch für diese Situation, das ist immer auf die Zukunft ausgerichtet. Das heißt, ihr Lieben, das ist wichtig, wir haben immer eine Zukunft bei Gott. Immer. Sogar wenn wir im letzten Atemzug unseres Lebens sind. Ja. Immer. Aber das gilt für jede Situation hier in unserem Leben. Es gibt immer eine Zukunft. Auch wenn das, wovor wir gerade stehen, wie Chaos ausschaut. Wie eine Mauer, die wir nicht durchbrechen können. Wie etwas, wo wir sagen, jetzt ist es zu Ende. Gott sagt, nein. Wenn es auch so ausschaut, ich habe immer eine Zukunft. Und die Lösung, die er bringen wird, ist immer darauf ausgerichtet, dass es diese Zukunft gibt. Ihr Lieben, es gibt ein ähnliches Wort, das wir alle gut kennen. Kannst du das nochmal aufschlagen? Das ist in Jesaja 55, 8 bis 9. Jesaja 55, 8 bis 9, das kennen wir sehr gut, aber es ist eine deutliche Parallele zu dem, was hier nun ausgesprochen wird. Denn meine Gedanken, Pläne, sind nicht eure Pläne. Und eure Wege sind nicht meine Wege. Spricht der Herr, denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Das ist dieselbe Herausforderung, vor der wir hier stehen. Meine Pläne sind nicht eure Pläne. Das heißt, was ihr euch immer wieder vorstellt, wie ich, Gott, eure Probleme lösen soll, das sind oft nicht meine Pläne. Und darauf sich einzulassen, das ist schwierig. Gottes Pläne sind anders als oft unsere. Und wenn sie dann anders sind, murren wir, statt dass wir sie akzeptieren und dadurch in diesen Shalom hineinkommen. Und Gott sagt sogar, manchmal sind meine Pläne so hoch wie der Himmel über die Erde. So anders. Und es ist nicht nur anders, sondern es heißt, diese Höhe, was hier gemeint ist, ist auch sozusagen, sie sind überhaupt nicht mit unserem, wie soll ich sagen, Verstand erfassbar und sie sind nicht logisch. Höher als unsere Pläne, sie sind überhaupt nicht logisch. Weil wir denken natürlich immer nach menschlicher Logik, die Lösung eines Problems müsste so sein, das wäre logisch. Aber Gott hat eine ganz andere Logik. Und deswegen sind auch nicht nur seine Pläne anders, sondern auch seine Wege anders. Das ist gemeint. Die Wege, die er uns herausführt aus der Situation, also er hat einen Plan und in dieser Plan ist auch ein Weg beinhaltet und diesen Weg, den er mit uns geht, ist genauso hoch über unseren Wegen. Also etwas, wie wir das Problem lösen würden. In vielen Situationen. Und damit ist das eine unfassbare Herausforderung, vor der wir stehen. Und ihr Lieben, wenn wir zum Beispiel die ganze Geschichte des Volkes Israel von Abraham an bis zu der Gegenwart heute, wenn wir die ein bisschen überblicken, dann können wir die Wahrheit dieses Wortes absolut erkennen. die Gedanken und die Pläne, mit denen Gott die Geschichte Israels gelenkt hat und die Probleme Israels gelöst hat, immer wieder, und die Wege, die er sie da geführt hat, sind sowas anders, wie ich das tun würde. Sind so unlogisch im Zusammenhang mit dem, wie ich logisch manche Probleme geführt hätte. Dass das ein Anschauungsbeispiel ist in einem großen Stil. Und was im großen Stil, Israel ist uns ja auch als ein Beispiel gegeben. So wie Gott an Israel handelt, so handelt er an uns. So ist es ja auch gemeint. Da können wir erkennen, dass in vielen Situationen Gott ganz anders gehandelt hat. Und wir denken uns immer, warum? Warum so? Der Abraham, er wird aus seinem Land in ein anderes Land verpflanzt, in Kanaan, und Gott sagt, das ist das Land, das ich dir und deinen Nachkommen gebe. 3 Generationen später, unter dem Jakob, gehen sie nach Ägypten und bleiben hängen. Wegen einer Hungersnot. 400 Jahre. Das ist die Erfüllung der Verheißung. Sie werden Sklaven. Nichts ist mit dem Besitz des Landes, ja, das verheißen war. Nach 400 Jahren ziehen sie aus unter Mose. Am Berg Sinai werden sie schuldig. 40 Jahre müssen sie in der Wüste bleiben. Wahnsinn. Die Gedanken Gottes, die Wege Gottes, die alle einen Sinn haben, aber wir verstehen sie oft nicht, haben sozusagen sind anders. Dann kommen die Könige und das Reich teilt sich. Dann geht das Nordreich zugrunde. Sie kommen in die assyrische Gefangenschaft. Dann geht das Südreich zugrunde. Sie kommen in die babylonische Gefangenschaft. Das ist jetzt genau das Wort in dieser Situation hinein. Ja? Und immer wieder brauchen sie das Wort. Und dann gibt ihnen Gott eine Decke über die Augen. Und sie können nicht einmal den Messias erkennen. Na, so hätte ich das nicht gemacht. Und dann, 70 nach Christus, wird Israel zerstört. 135 vollkommen. Und dann sendet Gott sein Volk in das Exil. 1800 Jahre. So hoch sind seine Gedanken über unsere Gedanken. Zum Glück dauert unser Leben nicht so lange, ja? 1800 Jahre. Kann es nicht so lange sein. Aber worum es hier geht, ist, dass wir immer und immer wieder vor Situationen stehen, wo wir erleben, im Kleinen oder im Größeren, seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Und da stehen wir vor der Herausforderung, glaube ich, dass er hundertprozentig einen Plan hat für diese Situation. Und dass er ganz gewiss diesen Plan durchführt. Und auch wenn er diesen Plan anders durchführt als wir, es ist ein Plan, der uns in den Shalom führt. Also in diesen Zustand des Zufriedenseins in Gott, dieses Geborgenseins in Gott. Auch wenn es äußerlich vielleicht gar nicht so ist, wie wir es uns gerne ideal wünschen würden. Aber es hat Zukunft. Und Gott hat immer seinem Volk Zukunft gegeben. Immer. Und das sehen wir jetzt. Jetzt, seit 1948 gibt es wieder Israel. Er hat sein Wort gehalten. Aber ihr Lieben, es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Und jetzt lasst mich noch 2 Dinge zum Schluss sagen. Gehen wir jetzt auf den nächsten 2 Verse. In Jeremia, ja, meine ich jetzt. Jeremia 29 war das. Ja, das ist 11 bis 14. Jeremia 29, genau. Und jetzt bitte noch zurück, Vers 12 und 13, genau. Ihr Lieben, was jetzt ganz wichtig ist zu diesem Zusammen, ist Folgendes. Wenn Gott sagt, ich kenne meinen Plan mit euch und ich werde diesen Plan auch durchführen und er wird ein guter Plan sein und er wird euch in einen Shalom-Zustand bringen, auch wenn er ganz anders ist, als ihr denkt. Und weil ich einen Plan habe, möchte ich, dass ihr zu mir ruft. Ihr Lieben, das ist eine ganz wichtige Kombination. Er sagt nicht, es wird schon werden, der Papa wird schon richten, sondern lehnt euch zurück und wartet nur. Das ist, dieses Warten ist eine wichtige Sache, aber es ist eine ganz intensive Sache, die mit dem zu tun hat, was hier jetzt steht. Weil ich eine Antwort habe, deswegen ruf zu mir und ich werde euch erhören. Ruf zu mir, sucht mich und ich werde mich finden lassen und ich werde euer Geschick wenden. Das ist dann der nächste Satz. Und ihr Lieben, wenn hier Gott sagt, ruf zu mir, dann heißt das, wenn eine solche Situation da ist, in der wir so vor großen, großen Problemen ist, dann ist das Allerwichtigste, dass wir unsere komplette Konzentration auf ihn richten und nicht auf das Problem. Deswegen sagt er, ruf zu mir, denn bei mir ist die Lösung. Ich weiß ja, wie ihr in euren Gedanken denkt und arbeitet und alle möglichen Dinge und Rat einholt und was auch immer. Und da auch vieles Falsches an Rat bekommt. Da gibt es Propheten, die das und das sagen. Ich meine jetzt nicht die echten, sondern falsche Propheten. Ja, aber sucht, fragt mich, ruft zu mir. Und das heißt, begebt euch genau in diesen Situationen in die engstmögliche Abhängigkeit von mir, die es überhaupt gibt. Das ist für Gott immer, wenn ein unlösbares Problem ist, die beste Möglichkeit, uns dazu zu bringen, dass wir ihm besonders nahe kommen. Das ist eine Taktik fast, die Gott hat. Wenn er uns zu sich nahe holen möchte, ja, dass er uns in solchen Situationen hineinführt, wo wir dann auch nach ihm sozusagen fragen, so wie es eben hier in diesem Sinne steht. Und ihr Lieben, es ist so wichtig eben, Gott sagt, du brauchst jetzt nicht einfach nur dich hinsetzen und dein Leben weiterleben, automatisch wird alles so geschehen, wie ich das will. Nein, sondern ruft. Und rufen ist mehr als ein bisschen reden mit Gott. Ruft zu mir. Begebt euch in die Abhängigkeit zu mir. Rufen, das hat mit Gebet zu tun. Ihr Lieben, und Gebet jetzt nicht in diesem Sinne, dass wir ihm jetzt umständlich erklären, was unser großes Problem ist. Und dass wir dann anfangen, mit ihm zu diskutieren, innerlich, welche die besten Lösungsmöglichkeiten sind, die wir haben. Und er kann ja ein Wunder tun und es genau so machen, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich sage es ein bisschen leger, aber manchmal ist es so, dass wir genau wissen, wie es sein könnte und sollte und wir sagen, Herr, bitte mach so. Ihr Lieben, ruft zu mir. Das hat etwas zu tun mit dieser Abhängigkeit, in der uns Gott jetzt führen möchte. Ruft zu mir. Und das heißt, proklamiert über diesem Problem, dass ich der Herr bin. Das ist genug. Wir müssen keine Lösungsvorschläge machen. Ruft zu mir. Und proklamiert, dass ich der Herr bin in dieser Situation und dass ich derjenige bin, der euch hören werde. Und ihr Lieben, es ist hier so wunderbar deutlich, dieses Rufen, dieses Suchen, das ist sozusagen die Chance, in die wir hineinkommen, wenn solche Probleme da sind, wo wir anfangen, täglich, stündlich, in welcher Abständen auch immer wieder, wir ausrufen über dieser Frage, du bist Herr. Und wir vertrauen dir und ich vertraue dir, dass du die Lösung für dieses Problem kennst. Und ich sage, jetzt kommt's, ja zu deiner Lösung, bevor ich sie kenne. Das ist eine ganz wichtige Sache. Dass wir nicht sagen, ja Herr, bitte lass es durchbrechen irgendwie. Und wenn es uns dann nicht passt, dass wir dann sagen, na Herr, das war nichts. Wir möchten es lieber anders haben. Wahrscheinlich würde dann seine Lösung gar nicht durchbrechen. Er will die Zusammenarbeit mit uns. Zusammenarbeit heißt dann nicht, dass wir alle möglichen Tricks anwenden und Lösungsangebote in Anspruch nehmen, sondern dass wir ihm sagen, Herr, ich vertraue dir. Und ich vertraue dir, dass die Lösung, die du hast, die beste für mich ist. Und ich akzeptiere sie. Und dass wir dann sagen, Sohn, jetzt proklamiere ich den Durchbruch deiner Lösung über meiner Situation. Wann immer und wie immer du es möchtest. Das ist die Gebetshaltung, in der wir sozusagen das hervorrufen können. Und dasselbe ist ausgedrückt mit diesem herrlichen Wort, suchet mich. Und dieses suchet mich ist ja noch deutlicher, dass wir unsere komplette Konzentration auf ihn richten, auf ihn als Person. Suchet nicht nur die Lösung, sondern suchet mich. Und ihr werdet mich finden. Und ich werde euch, wenn ihr mich sucht, ganz nahe zu mir ziehen. Das ist Shalom. Versteht ihr? Das ist Shalom. So ganz nahe bei ihm zu sein, obwohl vielleicht die Lösung noch gar nicht da ist. Und vielleicht auch, wenn die Lösung dann anders aussieht, wie wir sie denken. Dieses in ihm sein, dieses geborgen sein in ihm, dieses ganz nahe sein in ihm, das ist eigentlich der Shalom, in den uns Gott hineinführen möchte. Suchet mich. Kommt ganz nahe zu mir. Nehmt diese Chance, diese Not wahr, euch mir zu nähern. Im Gebet, mit Bitten und Flehen heißt es im Neuen Testament. Und suchet mich, das hat auch nicht diesen Charakter, weil es ja hier um eine bestimmte Not geht, wo dann eben auch gemeint ist, suchet die Lösung, die von mir ist. Versteht ihr? Ihr werdet sie vielleicht nicht so gleich erkennen. Deswegen müsst ihr sie suchen. Das heißt unterscheiden. Suchet, das ist etwas, was wir sozusagen tun müssen, das ist ein Akt. Und manchmal müssen wir die Lösung, die Gott uns anbietet, auch suchen. Und ihn bitten, Herr, lass sie mich finden, dass ich sie nicht übersehe bei so vielen verschiedenen Stimmen, die es vielleicht gibt. Und darum dürfen wir auch beten, Herr, gib mir Unterscheidung der Geister, dass ich erkennen kann, welches die Lösung ist, die du mir gibst. Weil dann bin ich zufrieden, auch wenn sie nicht so ist, wie ich es mir vorstelle. Und dann sagt Gott noch dazu, ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich euch hören. Und dann, und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt mit eurem ganzen Herzen. Seht ihr, das gehört alles zusammen mit den Plänen Gottes. Die werden nicht automatisch einfach ausgestreut, die Lösungen. Da ist eine Zusammenarbeit mit seinen Kindern. Sucht mich mit ganzem Herzen, fragt nach mir, wenn ihr in einer solchen Situation ist. Ihr könnt das tun mit vollem Vertrauen, denn ich habe ja schon die Lösung. Und ich werde sie durchbrechen lassen. Der nächste Satz ist ja dann, ich werde euer Geschick wenden. Aber dieses Suchen mit ganzem Herzen, mit dieser Leidenschaft, mit dieser Nachhaltigkeit, mit dieser Häufigkeit, mit dieser Innigkeit, ihn zu suchen und diese Lösung herauszufinden, die er vorhat, das ist etwas, was eben nicht so nebenbei ist, dass wir in der Früh heute sagen, okay Herr, wir wissen, dass du der Herr bist, du wirst das schon richten, Amen und fertig. Sondern das ist anders. Ich meine, ein ganz dummes Beispiel, nur wenn jemand dringend von zu Hause weg muss, er hat einen dringenden Termin irgendwo und er muss mit dem Auto viele Kilometer fahren, und er findet seinen Autoschlüssel nicht. Versteht ihr, was das dann bedeutet? Es gibt keinen Ersatzschlüssel, es gibt niemanden in der Nähe, der mich hinführt. Ich bin angewiesen darauf. Total angewiesen auf eine Lösung. Das ist ein kleines Beispiel nur. Und wenn wir dann suchen den Autoschlüssel, das ist das Suchen, ja, jetzt übertragen. Da drehen wir alles um. Da setzen wir alles auf eine Karte. Da suchen wir. Und dann suchen wir dort, dann suchen wir dort und dann finden wir vielleicht dort auch Schlüsseln. Und wir sehen, das ist aber nicht der Schlüssel. Es gibt nur einen. Wir können nicht irgendeinen Schlüssel nehmen. Nicht irgendeine Lösung. Es gibt nur eine. Vom Herrn her eine. Die gibt es zu finden. Darum sucht mich. Von ganzem Herzen sucht mich. Ihr Lieben, ich denke, da gibt es Situationen in unserem Leben, in die wir immer wieder hineingeraten und vielleicht sind auch im Moment einige unter uns in einer solchen Situation, wo sie dringend eine Antwort benötigen, dringend eine Hilfe benötigen. Das kann sein im finanziellen Bereich, oft eine unglaubliche Not und es muss schnell geschehen, sonst passiert das und das. Es kann eine Krankheit sein, die eine unglaubliche Not ist und wir sehen, wir brauchen unbedingt Hilfe. Das kann eine berufliche Situation sein, wo irgendwie was zu Ende gekommen ist. Alle Türen sind geschlossen. Wir wissen nicht, wie wir da weitergehen sollen und es tut sich nichts, es tut sich nichts. Und dann kommt Gott und sagt, ich kenne die Lösung. Das ist eine Herausforderung. Obwohl ich sie noch nicht sehe. Das kann familiär sein, dass wir in unserer Familie in einer solchen Situation sind oder in einer Beziehung zu anderen Menschen. Das ist so verschieden. Und ihr Lieben, lasst uns diese Herausforderung annehmen. Ich möchte gerne jetzt vielleicht für einige unter euch, die jetzt in einer solchen Situation sind, speziell beten. Also wenn jemand in einer solchen Situation, ganz egal worum es sich handelt, ihr müsst das jetzt nicht aussprechen, sondern wenn ihr in einer Situation seid, wo ihr sagt, ich brauche dringend eine Antwort vom Herrn und ich möchte ihm heute bekunden, dass ich mein ganzes Vertrauen auf ihn setze mit Zittern und Zagen, dass ich sage, ja Herr, du hast einen Plan. Für genau diese Situation, wo ich überhaupt nicht weitersehe, nicht einmal 5 Meter. Und wenn du ihm auch sagen möchtest, ja Herr, ich bin bereit, jene Lösung anzunehmen, die du mir schenkst. Und wenn du sagst, ja, ich möchte gerne verstärkt, wenn man es bis jetzt noch nicht getan hat, auch deine Lösung über diese Frage proklamieren, jeden Tag. Wenn es solche Leute unter uns gibt, dann würde ich gerne die euch bitten, kommt einfach nach vorne, ich will einfach für euch beten. Wer in einer solchen Situation, ganz egal, was es jetzt auch bedeutet, es ist, wenn ihr nach vorne kommt, ist es einfach ein Bekenntnis, dass ihr sagt, ja, ich bin angewiesen auf dich. Das ist ein positives Bekenntnis, weil ihr damit sagt, ja, ich setze meine ganzen Karten auf dich. Ich weiß nicht, wie die Lösung ist, aber ich vertraue dir, dass du eine Lösung hast. Johannes, darf ich dich bitten, dass du nur instrumental ganz leise spielst und in der Zwischenzeit möchte ich einfach bitten, dass diejenigen, die in einer solchen Situation sind, habt nur Mut, weil dieses nach vorne kommen hat nur den Zusammenhang, dass ihr damit einen Schritt tut und bekennt. Allein dieses nach vorne kommen sagt, ja, Herr, ich vertraue, dass du einen Plan hast. Es ist ein absolutes Glück. Und Herr, es ist etwas, was unser Herz zutiefst erfüllt. Der Gedanke, dass wir in dir 100%ig geborgen sind. Und Herr Jesus, du hast das ja auch so deutlich ausgedrückt, dass wir nicht sorgen sollen, sondern dass wir alle unsere Sorgen auf dich werfen sollen und du sorgst für uns. Herr, das ist dasselbe Thema. Herr, wenn du sorgst, auch für Kleinigkeiten, in der Natur sogar, um wie viel mehr sorgst du für uns? Und ich danke dir jetzt, Herr, und ich stehe auch hier mit allen, die hier vorne stehen, bin ein Teil von euch, und wir danken dir gemeinsam, Herr, dass wir dir jetzt aussprechen dürfen in unserem Herzen, dass du der Herr bist über genau diese Frage oder Fragen, die wir jetzt in unserem Herzen vor dich gebracht haben. Wir bekennen das im Glauben. Herr, wir bezeugen das durch unser Hiersein. Du bist der Herr. Wir bekennen das im Glauben. Wir lassen uns herausfordern, dass du wirklich eine Lösung hast für jeden von uns. Du bist nicht ratlos, auch wenn wir im Moment ratlos sind. Und Herr, so schwer es auch ist für uns, dass wir die Lösung noch nicht sehen und die Lösung auch noch nicht durchgebrochen ist, halten wir daran fest, dass du Gedanken des Friedens hast, also Pläne, die dazu führen, dass wir in deinen Shalom eintreten dürfen. Dass es gut ist, was du für uns planst oder für das Problem, auch wenn es sich um andere Menschen handelt, für die wir hier stehen, weil wir eine Lösung suchen für sie oder für eine Sache oder für eine Entscheidung. Ja, es wird gut sein. Und wir bekennen das. Und wir rufen zu dir. Du bist der Herr über dieses Problem. Und wir bekennen dir auch aus Glauben heraus, dass wir nicht eigene Wege gehen wollen. Herr, bewahre uns davor, dass wir selber Hand anlegen, wo du sagst, nein, warte auf meine Lösung. Dass wir nicht falsche Ratschläge nachgehen, die wir vielleicht von gut gemeinter Seite hören. Gib uns eine klare Offenbarung darüber, welche Lösungen von dir sind und welche nicht von dir sind. Herr, wir brauchen das ganz dringend. Manche schaut so gut aus und ist es aber nicht. Herr, wir brauchen da deine Unterscheidung dringendst. Und darum rufen wir zu dir und darum suchen wir dich. Herr, wir geben uns in eine komplette Abhängigkeit von dir und sagen, wir brauchen dich so dringend wie ein Stück Brot. Und wir brauchen dich und wir brauchen diese Lösung, die von dir kommt. Und Herr, schenk uns, dass wir bereit sind, diese Lösung auch anzunehmen. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du ein guter Gott bist und dass es ganz gewiss auch so sein wird, wie du in deinem Wort sagst, und ich werde euer Geschick wenden. Wir nehmen das jetzt im Glauben an. Du wirst dieses Geschick wenden, das heißt zum Guten wenden, zum Shalom wenden, das eine Zukunft hat. Und darüber preisen wir dich.